Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Österreich setzt auf Stabilität. Laut Hochrechnung bleibt es bei der großen Koalition zwischen SPÖ und ÖVP. Nichts von Stabilität in Italien. Dort provoziert Berlusconi wohl das Ende der Regierung Letta. In Kenia stellen sich immer mehr Fragen zu dem Terroranschlag in einem Einkaufszentrum. Aber gibt die Regierung auch Antworten? Ein Gespräch. Und Radrennfahrer Fabian Cancellara fährt beim WM-Straßenrennen in Florenz nicht aufs Podest. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Vatter. Während man sich in Deutschland eine Woche nach den Wahlen noch den Kopf zerbricht über die Zusammensetzung der künftigen Regierung, entscheidet heute auch Österreich über seine politische Zukunft. Die große Frage, kann der sozialdemokratische Bundeskanzler Werner Faymann auch weiterhin mit der konservativen ÖVP regieren oder braucht es einen dritten Partner in der Koalition? Die ersten Hochrechnungen deuten auf Stabilität hin. Joe Schelbert in Wien kennt die Zahlen.
Kein politisches Erdbeben, aber doch sichtbare Verschiebungen und eine tiefe Wahlbeteiligung, so das Fazit der letzten Hochrechnung. Die beiden Regierungsparteien, die Sozialdemokraten und die konservative ÖVP, verlieren beide erneut und halten zusammen nur noch etwas mehr als 50% der Stimmen. Zwar verteidigen sie so knapp die absolute Mehrheit, aber für beide Parteien, SPÖ 26,5 und ÖVP 24, ist es das schlechteste Ergebnis in der Geschichte. Für eine Regierungsbildung würde es allerdings reichen. Stark zugelegt haben die rechtspopulistischen Freiheitlichen unter ihrem Führer H.C. Strache. Sie kommen auf gut 22%, 5 mehr, und sind nur noch knapp hinter den Konservativen. Das könnte sich im Laufe des Abends noch ändern. Leichte Enttäuschung für die Grünen. Sie, die Aufdecker diverser Korruptionsskandale, gewinnen bloß 1% dazu und sind jetzt bei gut 11. Umfragen gaben ihnen bis 15. Das Team des Austro-Kanadiers Frank Stronach erhält gemäß den Hochrechnungen nur 6%. Das ist angesichts des Millioneneinsatzes des Milliardärs auch viel weniger als die eigenen Erwartungen. Aus dem Parlament fliegt erwartungsgemäß das BZÖ, jene letzte Neugründung des verstorbenen Jörg Haider. Die Partei kommt nur noch auf gut 3%. Sie wird ersetzt durch eine liberale Formation, die Neos, die mit 4,5% etwa den Einzug ins Parlament schaffen.
Wir besprechen diese letzten Hochrechnungen mit Joe Schelbert. Zuerst aber hat Ursula Vorgler die Meldungen des Tages.
Der syrische Präsident Assad respektiert nach eigenen Worten die UNO-Resolution zur Zerstörung der Chemiewaffen seines Landes. Das sagte er dem italienischen Fernsehsender Rai News 24. Syrien sei dem internationalen Abkommen gegen Chemiewaffen beigetreten, bevor die UNO-Resolution verabschiedet wurde, sagte Assad auf die Frage, ob Syrien sich an den Beschluss halten werde. Im Hinblick auf Friedensgespräche sagte der syrische Präsident, er sei bereit, eine politische Lösung für den Konflikt zu finden, aber nur, wenn die Rebellen ihre Waffen niederlegen würden. Der italienische Staatspräsident Napolitano hat sich erstmals zur aktuellen Regierungskrise geäußert, dies nach dem Rücktritt von 5 Ministern aus Berlusconis Partei. Napolitano will laut Medienberichten prüfen, ob es möglich ist, mit dem jetzigen Parlament weiterzumachen. Neuwahlen gebe es nur, wenn es nicht möglich sei, eine neue Regierung zu bilden. Napolitano und Ministerpräsident Letta wollen sich noch im Verlaufe dieses Abends treffen. Ein russisches Gericht hat 6 weitere Greenpeace-Aktivisten in Untersuchungshaft genommen. Das teilte die Umweltorganisation Greenpeace auf Twitter mit und rief zu weltweiten Protesten auf. Das Gericht in der nordrussischen Stadt Murmansk begründete die Maßnahme mit Fluchtgefahr sowie der Gefahr weiterer Straftaten und möglicher Beseitigung von Beweisen. Damit sitzen um mindestens 28 der insgesamt 30 Besatzungsmitglieder des Greenpeace-Schiffes in U-Haft. Die Umweltschützer hatten letzte Woche in der Arktis gegen eine russische Ölplattform demonstriert. Im Nordosten Nigerias haben Bewaffnete bei einem nächtlichen Überfall auf eine Landwirtschaftsschule nach Medienberichten mindestens 40 Studenten getötet. Die Behörden des Bundesstaates Yobe bestätigten den Angriff. Der lokale Militärsprecher machte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP die radikal-islamische Sekte Boko Haram für den Überfall verantwortlich. Die Extremisten kämpfen für einen islamistischen Staat. In der nordirakischen Stadt Erbil sind bei einer Anschlagsserie mindestens 6 Menschen getötet worden. Über 30 Personen wurden nach Angaben der Behörden verletzt. Insgesamt seien vor den Gebäuden der Sicherheitsbehörden 4 Autobomben explodiert. Erbil liegt im autonomen kurdischen Teil Iraks. Die Region gilt sonst als relativ ruhig und stabil. Der letzte derartige Anschlag ereignete sich 2007. Der deutsche Industriekonzern Siemens baut weltweit 15.000 Stellen ab bis Herbst nächsten Jahres. Der Stellenabbau geschehe im Rahmen des bereits laufenden Sparprogrammes, teilte der Konzern mit. Dass Siemens Arbeitsplätze streicht, war bereits bekannt. Bisher hatte das Unternehmen aber noch keine konkreten Zahlen genannt. Allein 5.000 Stellen sollen in Deutschland abgebaut werden. Wo die anderen Arbeitsplätze wegfallen, ist nicht klar. Zum Sport. An der Rad-WM in der Toskana heißt der Sieger des Straßenrennens nicht Fabian Cancellara, Lea Führer.
Weltmeister im Straßenrennen ist Rui Costa. Der Portugiese setzte sich hauchdünn gegen Joaquim Rodriguez im Sprint durch. Fabian Cancellara konnte beim zweitletzten Anstieg nicht mithalten.
Das, was gefehlt hat, ist sicher irgendwo Kraft. Ich glaube, nach 272 Kilometern ist natürlich nicht mehr viel übrig. Und ja, schlussendlich alles probiert, alles gegeben. Ich sehe nicht irgendwo, wo ich einen Fehler gemacht habe. Schlussendlich sind die Berghasen weg. Das war nicht einfach heute. Es war wirklich brutal gewesen. Diese Kurven und die Stürze, also, die haben alles probiert. Und das ist das, was zählt.
Fabian Cancellara wird 9. Das Klassement ist noch nicht offiziell bestätigt. In der Fußball-Super League gewinnt der FC Zürich auswärts gegen die Berner Young Boys 1:0 nach je einer gelben roten Karte und lautstarken Diskussionen auf dem Feld. Keinen Sieger gibt es im Fußballspiel Luzern-Thun. Die beiden trennen sich unentschieden 1:1. Dafür geht Lausanne gegen Aarau als Sieger vom Platz dank einem Tor in der Nachspielzeit 3:2. Im Eishockey-Nachtragsspiel der 6. Runde zwischen Kloten Flyers und ZSC Lions steht es im letzten Drittel 3:3. Es wird wohl zur Verlängerung kommen. In der Leichtathletik hat Uelsen Kipsang in Berlin einen neuen Weltrekord im Marathon aufgestellt mit einer Zeit von 2 Stunden, 3 Minuten und 23 Sekunden. Damit schlug er den Rekord seines Landsmannes Patrick Macau um 15 Sekunden.
Das Wetter. In der Nacht fällt besonders in den Alpen und im Süden teils kräftiger Regen. Morgen Montag ist es weiterhin bewölkt, aber nur noch vereinzelt nass. Die Temperatur liegt in der ganzen Schweiz bei maximal 16 bis 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Was sich Berlusconi zum 77. Geburtstag schenkt, nämlich die Chance auf Neuwahlen. In Washington kommt es zur totalen Konfrontation, der finanzielle Abgrund rückt näher. Dann Nairobi unter einer dicken Decke der Trauer nach dem Terroranschlag. Und Lampedusa, Tor zu einer besseren Welt, die Wochensendung international über den Vorposten italienischer Einwanderungsbeamter um 18.30 Uhr hier nach dem Echo der Zeit. Zuerst aber schauen wir nach Österreich. Österreicherinnen und Österreicher setzen seit Jahrzehnten meistens auf eine große Koalition aus Sozialdemokraten der SPÖ und der konservativen Volkspartei ÖVP. Bei der heutigen Wahl in Österreich war das Gedränge allerdings groß. 9 Parteien buhlten um den Einzug ins Parlament. Jetzt also sieht es gemäß den Hochrechnungen nach Stabilität aus. Vor einer Stunde schlossen die Wahllokale. Joe Shelbert in Wien, wie sicher kann sich denn Bundeskanzler Werner Faymann sein, so weiter zu regieren wie bisher mit der ÖVP?
Also ziemlich. Jede andere Konstellation bräuchte 3 Parteien und das würde schwierig. Natürlich rechts der Mitte gibt es mit den Neos, mit Frank Stronach und den Freiheitlichen mehr Auswahl für die ÖVP, als es die SP links mit den Grünen hat. Aber die Erfahrungen der ÖVP mit den Freiheitlichen waren ja bei der Regierung Heider Schüssel nicht gerade hervorragend. Und zudem sind das Euro- und EU-Gegner, ebenso Frank Stronach. Und die Neos sind halt zu klein und zudem ziemlich marktradikal, was die ÖVP mit ihrer Klientel bei Gewerbe und Bauern ja weniger ist. Also von dort her werden sie sicher wieder mit Werner Faymann, dem Kanzler, zusammenarbeiten.
Aber das sind ja erst Hochrechnungen. Das Resultat könnte sich noch ändern im Laufe des Abends, haben Sie auch zu Beginn der Sendung gesagt. Was, wenn die FPÖ die ÖVP noch überholt und Zweite wird?
Also sicher könnte sich das noch ändern. Es sind jetzt 71% ausgezählt, aber es verdichtet sich das Resultat. Und es würde innerhalb der ÖVP, wenn die FPÖ stärker als die Konservativen würden, sicher noch mehr Diskussionen um Programm, um Parteileitung und um den Spitzenkandidaten Michael Spindelegger geben. Aber die gibt es so oder so, diese Diskussionen. Aber für die Regierungsbildung würde dies wenig ändern. Die ÖVP würde nicht unter Strache in eine Regierung gehen und mit einem Dritten, der dann quasi die Regierung führen würde, also Neos oder die Grünen, das kann ich mir nicht vorstellen.
Also die Regierung steht so gut wie fest. Wieder große Koalition, das bedeutet Stabilität, aber eben auch Stillstand. Wieso überzeugt das die Österreicher offenbar noch immer?
Die Stabilität der letzten Jahre hat Österreich in der Krise sehr geholfen, auch wenn die Bevölkerung einen großen Preis dafür bezahlt hat und noch bezahlt, also Stichwort Bankenrettung und Sparpakete. Aber es gab kaum Arbeitslosigkeitssteigerungen, also die liegt bei jetzt 4-5%. Es gab keine großen sozialpolitischen Unruhen und das hat natürlich auch zur Unterstützung der Regierungsparteien geführt. Und bei jeder anderen Konstellation hätte es Streit gegeben um den Platz Österreichs in der EU. Und die Österreicher schauen ja auch ins Ausland, wie dort die sozialpolitische Lage ist. Und da hat man halt die, was man kennt, wieder gewählt.
Werfen wir einen Blick auf die anderen, die kleineren Parteien. Als so ein bisschen Überraschung gilt offenbar, dass die Neos den Einzug schaffen. Das ist eine liberale Partei. Die braucht ja nur 4% in Österreich. Womit punktet denn die?
Gut, einerseits gab es schon immer Liberale in Österreich. Es gab das Liberale Forum, das war in den 90er Jahren ja schon im Parlament. Mit Heide Schmidt war quasi ihre Galionsfigur. Und bei anderen Anläufen hat es nicht gereicht. Sie punkten vor allem bei den freien Berufen. Sie sind sehr antistaatlich, marktradikal, gesellschaftspolitisch sehr liberal. Es hat einfach bei Anläufen jetzt 2006 und 2008 nicht mehr geklappt. Und diesmal hat es vermutlich geklappt, weil sie viel Geld hatten, dank eines Bau- und Privatbahnunternehmers, der die Partei gesponsert hat.
Besonders auffällig im Wahlkampf war der 81-jährige Milliardär Frank Stronach. Wie schneidet der ab mit seiner eurokritischen Partei?
Eigentlich sehr schlecht. Also für Frank Stronach muss es eine Riesenenttäuschung sein. Auch sein Sprecher hat vorhin von einem Riesenerfolg gesprochen. Aber Frank Stronach hat 25 Millionen Euro in die neue Partei und in den Wahlkampf gesteckt und jetzt nicht einmal 6% geholt. Das lag sicher zum Teil auch an ihm mit seinem doch wirren Programm und seinen wirren Auftritten in der Öffentlichkeit. Und auch ein bisschen an seiner Selbstherrlichkeit. Er schmiss Leute aus der Partei oder versuchte in anderen Parteien schon Parlamentarier abzuwerben. Das geht auch in Österreich nicht.
Ganz kurz noch, Joe Schelbert, wie sieht's ganz rechts aus? Schaffen Heiders Erben den Sprung ins Parlament?
Nein, das BZÖ, diese quasi Heider-Gründung nach der Trennung mit dem Freiheitlichen, die sind draußen, die sind bei etwa 3,5%. Die haben ja auch schon in Kärnten diesen Frühling eine große Niederlage eingefahren. Ich glaube, diese Zeit ist vorbei. Also Heider ist jetzt noch einmal beerdigt worden.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Joe Schelbert direkt aus Wien. Also wohl keine italienischen Verhältnisse, wie auch befürchtet worden war. Unregierbarkeit quasi in Wien. Italienische Verhältnisse aber in Italien. Gestern Abend ist eine neue Regierungskrise ausgebrochen. Silvio Berlusconi hatte seinen 5 Ministern in der Regierung Letta befohlen, zurückzutreten. Angeblich, weil die Regierung Steuererhöhungen plane, was gegen die Abmachungen sei. Doch es ist klar, Berlusconi will seine eigene Haut retten. Denn schon bald verliert er wegen seiner Verurteilung als Steuerbetrüger sein Amt als Senator. Jetzt versucht Staatspräsident Giorgio Napolitano zu retten, was noch zu retten ist. Aus Rom, Massimo Agostinis.
Morgen könnte den Italienerinnen und Italienern die erste Rechnung für den neuesten Coup von Silvio Berlusconi präsentiert werden. Dann nämlich, wenn die Börsenplätze öffnen und klar wird, ob das Land für seinen Schuldenberg von 2,1 Billionen Euro, also 2.100 Milliarden, wieder mehr Zinsen zahlen muss. Dies, weil das Land von den Spekulanten und Anlegern wieder als wenig vertrauenswürdig eingeschätzt wird. Wen das alles nichts ficht, ist Silvio Berlusconi. Der ließ heute medienwirksam seinen 77. Geburtstag feiern. Er sei nicht zu müde zu kämpfen und fühle sich stark, sagte er und fügte eines seiner Scherzchen an. Er werde heute 37 oder 47, so genau wisse er das nicht, um dann in eine seiner Tiraden gegen die Linke zu verfallen. Seine Partei habe monatelang daran gearbeitet, die drohende Erhöhung der Mehrwertsteuer und die Zahlung der Immobiliensteuer abzuwenden. Doch die Linken in der Regierung kennen nur ein Rezept, den Italienern mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Da er damit nicht einverstanden sei, breche er mit dieser Regierung. Das alles ist schlicht gelogen. Berlusconi geht es nur um eines, seinen Ausschluss aus dem Senat wegen der Verurteilung als Steuerbetrüger abzuwenden. Schaffen kann er das, vielleicht, mit vorgezogenen Neuwahlen. Alle Umfragen sagen, dass wir die nächsten Wahlen gewinnen, prahlte er heute am Telefon. Das erlaubte ihm, die ihm unangenehmen Gesetze zu ändern. Aber das sagte er nicht mehr. Zweifellos, Berlusconi hätte nie seine Minister zurückgezogen, wenn Umfrager ihm keinen Sieg an der Urne voraussagten. Im Ausland löst diese Aussicht Unverständnis, ja Bestürzung aus. Doch weil Berlusconi nach wie vor der einzig starke Mann auf der rechten Seite ist, die moderate Linke seit Jahren mit internen Parteikriegen beschäftigt ist, würde ein Sieg von ihm nicht wirklich überraschen. Staatspräsident Giorgio Napolitano will Neuwahlen um jeden Preis verhindern. Er befürchtet, dass bei Neuwahlen die Finanzmärkte über Italien herfallen und nach einem Urnengang die jetzige Pattsituation bestehen bleibt. Denn obwohl von allen kritisiert, hat das Parlament das Wahlgesetz noch immer nicht revidiert, mit dem die politische Blockade quasi vorprogrammiert ist. Heute Abend treffen sich Giorgio Napolitano und der noch amtierende Regierungschef Enrico Letta zu einer Lagebeurteilung. Es ist völlig offen, was dabei herauskommt. Unklar ist auch, ob die Regierung am Dienstag im Parlament hochoffiziell gestürzt wird. Selbst wenn dem so wäre, Letta bliebe bis nach den Wahlen im Amt, um die Geschäfte weiterzuführen. Berlusconi hat durchblicken lassen, dass seine Leute in dieser Zeit wichtige Geschäfte durchwinken könnten. Zum Beispiel die Blockierung der Mehrwertsteuererhöhung und die Aufhebung der unbeliebten Immobiliensteuer. Berlusconi, der Retter der von hohen Steuern geschundenen Italiener also. Ein prima Werbeslogan, der an der Urne ziehen wird, kein Zweifel.
In den USA gehen die Republikaner voll auf Konfrontation zu Präsident Obama und seinen Demokraten. In der Nacht auf heute hat die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus eine Vorlage angenommen, mit der Obamas Gesundheitsreform um ein Jahr verschoben wird. So besteht kaum mehr Spielraum, um rechtzeitig vor dem 1. Oktober das Haushaltsgesetz zu erneuern, womit der Regierung deshalb ab Dienstag das Geld ausgehen würde. USA-Korrespondentin Priscilla Imboden.
Kommt am Montag eine Einigung, so wird die Regierungstätigkeit ab Dienstag auf ein Minimum reduziert. Staatsangestellte müssten zu Hause bleiben, Kriegsveteranen erhielten kein Geld mehr und Pässe oder Visen würden nicht ausgestellt. Das geschah bereits in den 90er Jahren unter der Präsidentschaft Bill Clintons mit negativen Folgen für die Republikaner. Dennoch will die Partei dieses Risiko wieder eingehen, um die Gesundheitsreform, Obamas größtes Erfolgsprojekt, zu stoppen, obwohl sie in wenigen Monaten in Kraft tritt. Die rechtskonservative Tea Party-Fraktion der Republikaner bestimmte diese Strategie. Ihr derzeit lautstärkster Wortführer, Senator Ted Cruz aus Texas, sagte:
As Churchill said, we will fight on the beaches, we will fight on the streets, we will fight at every step to stop the biggest job killer in America.
Wie Churchill gesagt habe: Wir werden auf den Stränden und auf den Straßen kämpfen, um den größten Jobkiller in Amerika zu stoppen. Mehrere gemäßigte Republikaner warnten vor dem Spiel mit dem Feuer. Doch die Tea Party-Vertreter setzten sich schließlich durch und die Große Kammer verabschiedete das Haushaltsgesetz mit dem Zusatz, dass die Gesundheitsreform, auch als Obamacare bekannt, verschoben werden muss. Für ihre Gegenspieler ist das inakzeptabel. Der demokratische Senatsführer Harry Reid hat bereits mehrmals erklärt, Obamacare werde nicht angerührt. und Obama selber hat mit dem Veto gedroht. Die demokratischen Abgeordneten machten denn auch gleich die Republikaner für die Folgen ihres kompromisslosen Kurses verantwortlich.
The American people are never going to forget that it was you who shut down the government of the people. Republicans should not shut the government down and we will resist.
Time has expired, Speaker.
And shutting the government down.
Die US-Bevölkerung würde nie vergessen, dass es die Republikaner waren, die die Regierungstätigkeit stoppten, rief David Scott, Demokrat aus Georgia, letzte Nacht in den Saal. Es ist nun schwer vorstellbar, dass bis Montagabend ein Kompromiss da sein wird. Wenn der US-Regierung am Dienstag das Geld ausgeht, prophezeien viele, werden die Republikaner dafür politisch den Preis bezahlen.
Der Beitrag von Priscilla Imboden. Kenias Hauptstadt Nairobi hat eine schreckliche Woche hinter sich und noch immer ist der blutige Terrorangriff auf ein Einkaufszentrum kaum zu fassen. Offiziell wurden 69 Personen Opfer der Al-Shabaab. Die somalische Terrororganisation hatte während 4 Tagen Menschen als Geiseln genommen und getötet. Das waren Kunden und Angestellte in dem Zentrum, Einheimische und Zugewanderte aus über 10 Nationen. Am Schluss brach das ganze Gebäude in sich zusammen und begrub all jene, die sich noch darin befanden. Noch immer ist vieles offen und das bietet Platz für Gerüchte. Unser Afrika-Korrespondent Patrick Wülser lebt in Nairobi, unweit des Zentrums. Ihn habe ich nach den neuesten Zahlen der Toten gefragt.
Die Regierung hier in Nairobi hält bis heute hartnäckig an dieser Zahl von 69 Toten fest. Viele Kenianerinnen und Kenianer suchen aber immer noch vergeblich in den städtischen Leichenhäusern nach ihren Angehörigen. Das kenianische Rote Kreuz spricht von 63 Vermissten und es ist zu befürchten, dass 137 Menschen ums Leben kamen bei diesem Anschlag.
Wurden eigentlich die Täter gefasst?
Es kam zu 11 Verhaftungen. Ob das die Täter sind, ist völlig offen. 5 Terroristen sollen sich offenbar unter den Trümmern befinden, also tot. Die werden zurzeit obduziert von einem internationalen Forensikerteam. Einigen soll aber auch die Flucht gelungen sein. Man muss sich vorstellen, am Samstag sind 1000 Leute aus diesem Einkaufszentrum fluchtartig hinausgeströmt und darunter schon auch Terroristen gewesen sein, die geflüchtet sind.
Hier gibt diese sogenannte weiße Witwe zu reden, eine 29-jährige Britin, die offenbar beteiligt gewesen sein soll. Was wissen Sie über die?
Das ist auch hier in den Medien eine große Geschichte, aber es gibt keinen einzigen Beweis und mittlerweile sagen selbst die Forensiker, sie hätten keine solche Frau gefunden. Also ob sie dabei war oder nicht, das ist völlig offen.
Die Ermittlungen, die Spurensuche, das alles ist immer noch am Laufen. Was ist denn inzwischen bekannt, wie diese Gräueltat abgelaufen ist vor einer Woche?
Es gibt Hinweise, dass diese Tat über Monate vorbereitet wurde, dass sie vor 3 Monaten in diesem Einkaufszentrum ein Geschäft gemietet haben und dort Sprengstoff und schwere Waffen gehortet, deponiert haben. Und die Täter waren offenbar auch bestens vertraut mit der Architektur des Gebäudes und gingen dann so ausgerüstet rücksichtslos vor. Also die Menschen wurden gezielt hingerichtet. Kinder, schwangere Frauen, alles zusammen. Offenbar wurden sogar Menschen gefoltert, weiß man heute.
Und diese ganze Geiselnahme dauerte ja offenbar 4 unendlich lange Tage. Wie war das möglich?
Es ist tatsächlich eine Frage, wie es gelang, dass 10 bis 15 Terroristen einen ganzen Polizeiapparat und die ganzen Elitetruppen der kenianischen Armee 4 Tage im Schach halten konnten. Ich denke, die ersten Stunden bewahrten offenbar Kenia vor einem noch größeren Blutbad. Eben gegen 1000 Menschen konnten flüchten, aber das war nur möglich, weil beherzte Zivilisten und Sicherheitsangestellten von privaten Firmen die Menschen dort rausholten. Und sobald dann die Polizei kam und dann die Armee, begann eigentlich das große Desaster. Die Befehlsgewalt war unklar. Die haben offenbar völlig unkoordiniert, sind in das Gebäude eingedrungen, haben aufeinander geschossen. Der Einsatzleiter der Polizei wurde von der Armee erschossen. Und so ging das über Tage offenbar weiter. Zuletzt hat die Armee das Gebäude mit Panzerfäusten unter Beschuss genommen. Dabei kam es auch zum Einsturz dieser Halle und vielleicht wurden so auch die Geiseln begraben.
Das heißt, die Rolle der Polizei ist äußerst fragwürdig. Da stellen sich wirklich viele Fragen.
Die Polizei kam zu spät, war offenbar nicht auf einen solchen Einsatz vorbereitet. Die verschiedenen Einheiten waren nicht koordiniert, konnten nicht miteinander kommunizieren. Dazu kommen jetzt noch Berichte, dass in dieser Einkaufshalle während den 3 bis 4 Tagen des Einsatzes kam es zu Plünderungen, also Bankautomate wurden geplündert, Geschäfte, teilweise wurden sogar Toten, Brieftaschen und Mobiltelefone abgenommen. Und das waren wahrscheinlich auch nicht die Terroristen, sondern wahrscheinlich eben auch Angehörige des Sicherheitsapparates.
Offenbar wurden Regierungsstellen vor genau solchen Anschlägen gewarnt. Wieso haben Regierung und Armee das alles ignoriert?
Diese Fragen stellen die kenianischen Medien nun seit Tagen. Es werden immer mehr Details bekannt. Vor allem die Israelis haben die Kenianer gewarnt, bereits seit Wochen und Monaten, dass es zu einem solchen Anschlag kommt. Sie haben sogar das Datum bekannt gegeben. Es war zwar der 20., der Freitag, es passierte dann am 21., aber es war bekannt, es kommt zu einem Anschlag auf eine israelische Institution. Man wusste nicht, eine Schule, eine Synagoge oder eben ein Einkaufszentrum. Das Westgate wurde namentlich genannt, weil bekannt ist, dass der Besitzer dieses riesigen Einkaufszentrums ein Israeli ist. Und es wird auch bekannt, dass Angehörige des Nachrichtendienstes ihre Familien gewarnt haben, an diesem Samstag nicht dort einkaufen zu gehen, es sei gefährlich. Weshalb diese Informationen nicht zur Bevölkerung kamen, das ist völlig offen.
Das war unser Afrika-Korrespondent Patrick Wülser aus Nairobi, der Hauptstadt von Kenia. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Matthias Kündig, für die Nachrichten Andreas Freudig, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.